Hallo?
Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
Dr. Martin Schirmbacher.
Viel Spaß!
Spoiler Alert! Mein heutiger Gast Martin Schirmbacher und ich, wir verlosen eines von drei Büchern für dich. Das heißt, du hast die Chance, mit einem Kommentar auf metrika.de im Blogpost zu dieser Folge oder auf die Sendung mit der metrik.de, ebenfalls im Blogpost zu dieser Folge, dich mit einem Kommentar zu verewigen und uns genau aufzuschreiben, weshalb du der Richtige für dieses Buch bist. Sein Buch ist Online-Marketing-Recht und ist ein Grundwerk für alle, die mit Online-Marketing zu tun haben. Also, wenn ihr es haben wollt, bitte den Kommentar hinterlassen. Ihr habt Zeit vom 2. November bis zum 15. November. Am 2. erscheint diese Folge. Am 15. machen wir den Kommentarstream quasi zu und dann wird abends mit einem Livestream verlost. Okay, dann viel Glück euch und bis gleich. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute mit einem besonderen Gast, weil wir auch einen kleinen Ausflug machen, der nicht direkt mit der Webanalyse oder Digitalanalyse selbst zu tun hat, sondern es geht heute ums Thema Recht. Und also meine erste Begegnung mit dem Thema Datenschutz, muss ich gestehen, ist schon ein bisschen länger her. Damals ging es nicht nur um Impressum und Co., sondern ich glaube, als ich meine erste Google Analytics Implementation hinter mir hatte, ging es auch so ein bisschen darum, so wie kriege ich das denn jetzt hier halbwegs rechtssicher? Und was man dann so macht, ist natürlich sich im Netz irgendwie informieren, mal ein bisschen hin und her schauen und nicht so richtig wissen, was man tut. Idealerweise hätte man sich einen Rechtsbeistand geholt, wenn man es offiziell gemacht hätte. Aber das habe ich nicht gemacht, ich habe es einfach mal riskiert. Und dennoch, es hat sich seitdem auch schon eine ganze Menge getan, denn was ich damals gemacht habe, war so 2008 das erste Mal mit solchen Tools rumhantiert. Ja, und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein Noob, was rechtliche Belange angeht. Und das ist für mich immer so ein Glatteis-Thema. Das heißt also, mit meinem heutigen Gast werde ich zwar, ich werde ihn schöne Fragen fragen, aber ich werde nicht unbedingt immer mitreden können. Aber dafür ist er ja auch mein Gast und auch eben der Experte. Und weil sich jetzt eben schon wieder Dinge ankündigen fürs nächste Jahr, da gibt es eine neue Verordnung und über die werden wir gleich sprechen. Das ist die Datenschutzgrundverordnung, die in der EU jetzt eben flächendeckend ausgerollt wird. Und weil ich dazu einfach überhaupt nichts alleine sagen kann, weil das Thema aber durchaus angefragt wurde von euch, ja, habe ich ihn mir eingeladen. Und ich möchte ihn euch jetzt gleich mal vorstellen. Das ist nämlich der Dr. Martin Schirmbacher. Und Martin Schirmbacher und ich, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, vor allen Dingen, weil wir haben uns auch schon ein paar Mal gesehen auf Konferenzen und haben im Magazin Sucher da, schreiben wir auch beide, im Magazin von Blue Fusion. Damals habe ich noch in der Organisation mitgewirkt und wir hatten da regelmäßig miteinander zu tun. Und er ist eben einer von den Rechtsanwälten, die Online-Marketing oftmals besser beherrschen als ihre Kunden, also in diesem Fall Klienten. Und wer sich dem Thema Online-Marketing und Recht in Deutschland irgendwie näher fühlen möchte oder wer das näher hinterleuchten müsste, der kommt eigentlich schwerlich an seinem Namen vorbei. Sein Steckenpferd ist so der ganze Search-Bereich, also Search-Marketing. Er ist aber jetzt nicht nur online unterwegs und schreibt durchaus auch handfeste Sachen. Er hat eben zum Beispiel ein Buch geschrieben, über das wir gleich nochmal ganz kurz sprechen werden. Der ist nämlich Buchautor des Buches Online-Marketing-Recht. Ist dementsprechend auch auf vielen Konferenzen vortragend unterwegs, macht das aber wirklich nicht trocken. Er ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Mensch und der tut der Branche gut, wie ich finde. Daneben gibt er Seminare, ist viel unterwegs in der Welt. Aber sein Kernjob ist eben, dass er Partner ist bei Hertingen Rechtsanwälte in Berlin. Und deswegen sage ich erstmal Welcome, Dr. Martin Schirmbacher. Hallo Martin.
Guten Morgen, Mike. So eine lange Vorrede habe ich ja noch nie gehabt zu mir.
Oh, möchtest du das öfter haben? Dann können wir direkt den nächsten Termin machen.
Sehr gut.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal über das Thema Recht sprechen können. Wie du gerade schon gehört hast, ist jetzt nicht unbedingt so mein Schwerpunktthema. Aber meine Frage ist also auch am Anfang immer, wie kommt Martin Schirmbacher jetzt in diesem Fall zur Webanalyse oder was hat er so konkret auch mit diesem ganzen Thema Digitalanalyse zu tun?
Ja, erstmal vielen Dank, Mike, für die Einladung. Freut mich, dass ich hier als Expertin am etwas anderen Gebiet mal bei dir dabei sein kann. hoffe auch, dass den euch Zuhörern das was bringt, was wir heute machen. Und ja, wie Mike schon gesagt hat, ist in der Tat so, dass wir ja auch bei mir natürlich Anfragen aufschlagen zur Webanalyse. Ja, was habe ich mit Webanalyse zu tun? Im Prinzip habe ich Berührungspunkte an zwei Stellen. Zum einen, wie du gerade schon erwähnt hast, in der Beratung. Ja, wir haben fast wöchentlich kleinere und größere Projekte oder Tools zu begutachten, wo es jeweils auch um das Tracking von Nutzerdaten geht und wir uns fragen oder die Mandanten sich fragen, dürfen wir das eigentlich? Und dann haben wir als Kanzlei natürlich selbst eine Website und ich habe meinen kleinen Blog onlinemarketingrecht.de. Und da schaue ich natürlich auch regelmäßig in die Analytics-Daten und freue mich vor allem darüber, wenn ich bekannte Unternehmensnamen entdecke, die gerade Mandant geworden sind und möglicherweise über diese Website auf mich gestoßen sind. Insofern gleich doppelt, was ich mit der Webanalyse zu tun habe.
Jetzt ist es natürlich so, du als Anwalt kennst dich besonders gut aus und ich muss kurz vorwegnehmen, wir reden heute nicht unbedingt darüber, was die konkreten Voraussetzungen dafür sind, dass ihr Google Analytics zum Beispiel rechtskonform einsetzt, sondern es geht eigentlich eher so um das große Thema europäische Datenschutzgrundverordnung und das ist eben etwas, was jetzt im kommenden Jahr auf uns wartet und wo jetzt eben viele Unternehmen ein bisschen Unsicherheit haben, was sie machen müssen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erläutern, worum geht es denn in dieser Datenschutzgrundverordnung?
Ja, aber klar, das ist etwas, was ich zurzeit jeden Tag mache, in unterschiedlichsten Zusammensetzungen, in Workshops mit Mandanten, in Seminaren vor größerem Publikum oder und vor allem in, sagen wir mal, Detailfragen, die die DSGVO so wie sie von uns liebevoll abgekürzt wird, so mit sich bringt. Also die Datenschutzgrundverordnung ist eine EU-Verordnung, die in allen Mitgliedstaaten unmittelbar gelten wird. Die ist eine Verordnung heißt, im Unterschied zu einer Richtlinie, sie muss nicht mehr umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten, sondern sie gilt so, wie sie ist. Sie ist quasi deutsches Recht, wenn sie denn am 25. Mai 2018, ich kann das Datum kaum mehr hören, dann tatsächlich wirksam wird. In Kraft ist sie schon. Ja, ich höre immer mal wieder, ach, das wird doch alles nicht so heiß gegessen und wer weiß, ob das wirklich kommt. Nee, die steht im Amtsblatt der EU und wird genau so, wie sie da drin steht, dann eben im Mai wirksam werden. Wir werden es sicherlich in der Folge jetzt noch ein paar Mal diskutieren. Das Frustrierende daran ist, dass da zwar viele Buchstaben stehen, aber man trotzdem nicht so 100% genau weiß, was einen da jetzt eigentlich erwarten soll, weil die Buchstaben meistens nicht ganz so eindeutig sind, was daran liegt, dass man dort vielfach versucht hat, Kompromisse zu finden innerhalb des, sagen wir mal, Gesetzgebungsprozesses und die sehen dann so aus, dass man irgendwas in die Verordnung geschrieben hat, wo dann keiner so richtig weiß, was das jetzt eigentlich heißen soll und am Ende werden dann mal Gerichte sagen, was das heißen soll. Ein etwas frustrierender Job als Berater. Aber ansonsten sind wir zurzeit, machen wir tatsächlich fast nichts anderes als EU-Datenschutzgrundverordnung. Ich muss zusehen, dass ich zu meinen Software- und E-Commerce-Projekten noch komme, weil tatsächlich der Beratungsbedarf in den Unternehmen natürlich groß ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei vielen dann auch so eine Grundeisstimmung auftaucht, weil sie bestimmte Dinge befürchten oder weil sie auch das Gefühl haben, sie sind nicht gut vorbereitet und weil es ja auch immer so ein großes, komplexes Thema dann ist, was sich da auftut. Die Frage ist ja, was erwartet uns denn so ganz konkret vielleicht mal? Also vielleicht mal in so einem praktischen Beispiel.
Also ganz konkret ist ehrlich gesagt schwierig. Ich muss vielleicht doch ein ganz bisschen ausholen und das vielleicht noch ein bisschen abstrakt machen und dann, bevor wir dann sozusagen auf die Einzelheiten eingehen können. Die Verordnung ist gemacht worden, vor allem von deutschen Juristen. Ja, die ist natürlich in Brüssel entstanden, aber da waren viele Deutsche dabei. Deshalb sowohl im Parlament als auch in der Kommission, als auch nachher bei den Verhandlungen im Rat, als dann nächtelang gezerrt wurde darum, was um jedes Komma gestritten worden ist. Herausgekommen ist etwas, was bei oberflächlicher Betrachtung dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz, was wir jetzt haben, gar nicht so unähnlich ist. Das heißt, jetzt die drei Riesenänderungen zu benennen, fällt manchmal gar nicht so leicht, weil wenn man da, sagen wir mal, aus der Vogelperspektive raufschaut, dann kommt einem doch relativ viel ziemlich bekannt vor. Was leider nicht bedeutet, dass man sich als deutsches Unternehmen jetzt ausruhen kann und sagen kann, naja, da wird schon nicht so viel sein. Es lässt sich nur leider nicht so richtig in zwei Sätzen zusammenfassen, was da jetzt sozusagen anders ist. Wichtig für die Unternehmen ist wahrscheinlich, dass sich die Perspektive auf den Datenschutz ein bisschen ändert. Ja, man konnte bisher vielleicht davon, naja, oder einfach sagen, ach, ich halte mich an ein paar wesentliche Regeln, ich gucke immer mal hier, mal da, habe eine Datenschutzerklärung und mache möglichst nicht falsch, dann bin ich schon auf der richtigen Seite. Nach neuem Recht hat man jetzt umfangreiche Dokumentationspflichten. Ja, im Prinzip muss jedes Unternehmen ein Verzeichnis über die Datenverarbeitungsvorgänge führen. Ja, das betrifft dich, Mike, das betrifft uns. Ja, da muss dann allerlei drinstehen, zum Beispiel der Zweck der Datenerhebung und die Löschfrist. Ja, also kann man als Excel-Tabelle machen, aber man muss mal aufschreiben, welche Datenverarbeitungsvorgänge es so gibt in einem Unternehmen. Ja, da wird ja immer gefragt, ach, es gilt wirklich für jedes Unternehmen. Naja, es gibt so eine Ausnahme für kleine Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Nur wenn man dann wieder richtig reinschaut, da gibt es da wieder Rückausnahmen. Zum Beispiel, wenn die Datenverarbeitung nicht nur wenn die Datenverarbeitung regelmäßig geschieht, dann soll die Ausnahme nicht greifen. Naja.
Also dann doch wieder immer quasi.
Richtig. Deshalb kann man diese Ausnahme eigentlich vergessen, sodass tatsächlich zum Beispiel eben jeder ein solches Verfahrensverzeichnis, wie es jetzt noch heißt, führen muss. Und ja, die Datenschutzbehörden können ohne Grund kommen und Herausgabe des Verzeichnisses verlangen. Darauf sollte man dann auch besser vorsichtig oder vorbereitet sein, denn das wird garantiert passieren. Ja, das ist für die Datenschutzbehörden gar kein Aufwand. Ja, sie brauchen auch keinen Anlass. Sie lassen sich das einfach mal zeigen und gucken, ob da Facebook Custom Audience drinsteht. Oder ob da drinsteht Webanalyse-Tools 1, 2, 3, 4. Oder ob da generell drinsteht, wie mit der Webanalyse umgegangen wird. Das heißt, solche Verfahren müssen da erwähnt werden. Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, ein kleiner Punkt unter vielen. Es gibt ganz weitere Compliance-Vorgaben, die die Verordnung macht, an die man sich, sagen wir mal, unternehmensweit halten muss. Und davon zu unterscheiden ist, sagen wir mal, die Einzelfrage, darf ich denn jetzt eigentlich noch Webanalyse machen, worüber wir gleich sicherlich nochmal ein bisschen sprechen werden. Was ändert sich denn jetzt eigentlich, also wir sagen materiell rechtlich, also an der Frage, darf ich eine bestimmte Sache machen, muss ich den Nutzer oder Kunden um Einwilligung bitten oder darf ich die Sachen einfach so machen, wie sie sind.
Aber du hast ja schon gesagt, es geht ja im Wesentlichen um Unternehmen oder eigentlich nur um Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen müssen, oder betrifft das auch Private?
Nee, richtig. Die Privaten sind natürlich betroffen, insofern, dass sich an mancherlei Stelle die Rechtslage für sie verbessert. Ja, insbesondere ist es, sagen wir mal, sind die Unternehmen angehalten, die Sache noch transparenter zu machen, als sie schon jetzt sind. Ja, es gibt eine Pflicht zur transparenten Datenschutzinformation. Man hat allerdings wie bis jetzt auch einen Auskunftsanspruch. Und letztens habe ich eine Umfrage gesehen, dass angeblich 2/3 der Leute von ihrem Auskunftsanspruch geltend machen oder Gebrauch machen wollen. Das Desto kommt, sehe ich ja noch nicht. Aber dieses Recht hat man. Und dann sind die Unternehmen verpflichtet, unverzüglich, das heißt nach deutschem Recht, ohne schuldhaftes Zögern, also ja, ohne da jetzt erstmal große Recherchen anzustellen, diesen Auskunftsansprüchen nachzugeben. Das heißt, jedes Unternehmen muss in der Lage sein, den Privatpersonen mehr oder weniger sofort, sprich innerhalb weniger Werktage, zu sagen und zu übermitteln, welche Daten über sie gespeichert sind. Ja, was sich noch ändert für Private ist IP-Adressen. Darüber wird es in der Zukunft keine großen Diskussionen mehr geben, werden als personenbezogene Daten angesehen. Das ist ja eine Diskussion, die wir, ich glaube, seit Ende der 90er Jahre führen, bis zum Europäischen Gerichtshof und zurück. Ja, das sieht auch nach jetzigem Recht so aus, als seien IP-Daten im Prinzip personenbezogen. Aber ja, nach neuem Recht kann man da eigentlich kaum noch groß diskutieren. Es gibt immer eine Opt-out-Möglichkeit, wenn Daten zu Marketingzwecken verwendet werden. Das heißt, auch fürs Tracking, kommen wir nachher nochmal dazu, muss man einen Opt-out anbieten und darüber den Kunden auch entsprechend belehren, sodass Privatpersonen schon betroffen sind. Aber du hast insofern natürlich vollkommen recht, dass Adressat dieser Verordnung nur Unternehmen sind, wenn ich als Privatperson Daten sammle und mir zum Beispiel die Geburtstage von meinen Freunden irgendwo notiere, dann muss ich nicht überlegen, ob ich jetzt eigentlich unter die Datenschutzgrundverordnung falle.
Also es ist im Prinzip eine Stärkung des Nutzers. Also ich meine, darum geht es ja immer bei Datenschutz.
Ja, jein. Es ist, sagen wir mal so, die Verordnung ist ja nicht ganz auf der grünen Wiese entstanden oder auf dem weißen Blatt Papier, sondern es gibt schon die Datenschutzrichtlinie. Und wir hatten alle gehofft, als es hieß, es kommt jetzt eine Verordnung aus Europa, dass wir dort ein zukunftsgerichtetes Datenschutzrecht bekommen, also ja, wo man dann auch anschließend, wo man reinschaut und weiß, wie die Rechtslage ist, jedenfalls sich ein Bild davon machen kann und wo Themen wie Big Data, AI und so weiter auch irgendwie behandelt werden, ist aber nicht so. Big Data taucht in der gesamten Verordnung nicht einmal auf. Findet man natürlich Stellen, wo man argumentieren kann, ja, das meint hier Big Data oder das kann man hier darauf stützen, aber ein wirklich, sagen wir mal, in die Zukunft gerichtetes Datenschutzrecht haben wir nicht bekommen. Dass jetzt sich alles für die Nutzer verbessert, kann man eigentlich nicht sagen. Es ist zwar schon natürlich die Schutzrichtung, die Stoßrichtung ist natürlich das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, wie die ja immer noch heißen, oder jetzt heißen sie betroffene Personen im Datenschutzrecht zu schützen, aber eine generelle, das Schutzniveau in Deutschland war natürlich schon relativ hoch. Wenn ich aus Portugal oder Estland komme, sind die Änderungen für die Unternehmen möglicherweise größer als für uns. Aber es gibt schon Stellen, wo man jetzt neue Argumentationsspielräume hat, dass man zum Beispiel keine Einwilligung braucht. Insofern, wenn man jetzt wiederum nur die unsere eigene private Brille aufsetzt und schaut, was dürfen die Kunden, die Unternehmen eigentlich mit unseren Kundendaten machen, dann ist es nicht immer nur eine Entwicklung hin zum strengeren aus Sicht der Unternehmen. Die Tendenz, aber da hast du vollkommen recht, die Tendenz ist natürlich schon da, ja. Mhm.
Gibt es denn auch für den Website-Betreiber vielleicht praktische Vorteile durch diese neue Verordnung? Also das klingt jetzt alles nach ein bisschen mehr, ich sag mal, ein bisschen mehr Verwaltung, ein bisschen mehr Bürokratie, ein bisschen mehr Aufschreiben, was man tut. Hat denn ein Unternehmen?
Absolut, also dieses Paperwork wird auf jeden Fall zunehmen, müssen alle machen. Ja, vielleicht ganz bisschen weiter ausgeholt. Was bleibt, ist das Verbotsprinzip, haben vielleicht die meisten schon mal gehört. Das heißt, das bedeutet, ich darf personenbezogene Daten nicht verwenden, es sei denn, ich finde eine Rechtfertigung. Der Grundsatz ist also, alle Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist verboten. Und jetzt gibt es eben gesetzt ein paar Ausnahmen davon. Ja, wenn ich die Daten zu einem Vertrag brauche für die Vertragserfüllung, ja, dann darf ich die Daten haben, ohne den Nutzer fragen zu dürfen. Wenn ich eine Einwilligung habe, dann darf ich die Daten natürlich haben. Und dann gibt es auch eine Vorschrift, nur, dass ihr es alle mal gehört habt, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F des GVO, das ist meine Lieblingsvorschrift und darauf werden viele Unternehmen eben ihre Datenverarbeitung abstellen und da heißt es, dass man auch Datenverarbeitung rechtfertigen kann mit berechtigten Interessen des Unternehmens. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, die Daten zu verarbeiten und die Datenverarbeitung ist für diesen konkreten Zweck notwendig, dann darf ich das und jetzt kommt es, es sei denn, es steht wichtige Interessen des Betroffenen entgegen, sodass wir da also eine Interessenabwägung haben und die Frage und dann jeweils eine Einzelfallentscheidung haben, wie geht die jetzt im Einzelnen aus? Und dann gibt es in der Verordnung sogenannte Erwägungsgründe, wo der Verordnungsgeber reingeschrieben hat, was so nicht in den eigentlichen Teil der Verordnung passte, aber so ein bisschen Hintergrund. Und da gibt es eine Stelle, wo drin steht, das Direktmarketing kann ein berechtigtes Interesse sein, in diesem Sinne, sodass man tatsächlich sagen kann, also dass es Konstellationen gibt, wo diese Interessenabwägung zugunsten der Website-Betreiber ausgeht und man vielleicht anders als bisher man keine Einwilligung mehr braucht. Argument ist dann, also zum Beispiel bei bestimmten einfachen Retargeting-Verfahren, kann man sagen, ich habe ein berechtigtes Interesse daran, einen Warenkorbabbrecher zu tracken und wiederzufinden auf einer anderen Seite und ihm dort die Werbung anzuzeigen, dass er doch vielleicht seinen Warenkorb doch zumachen soll und kaufen soll. Und da muss man überlegen, stehen jetzt da berechtigte Interessen des Nutzers entgegen? Und da hilft dann so ein Erwägungsgrund, wenn da steht, Direktmarketing kann ein berechtigtes Interesse sein. Weil man dann ja sieht, das ist dann sozusagen direktes Marketing an so ein solches Follow-up. Und natürlich ist, sagen wir mal, personalisierte Werbung im Sinne von auf einen zugeschnittene Werbung besser als Gießkanne, dann muss sie doch eigentlich auch sozusagen zulässig sein. Und dann, jetzt gehen wir dann schon in die Tiefen rein, maßgeblich sollen dann sein die vernünftigen Erwartungen der Nutzer. Also wenn der Nutzer mit der Verarbeitung seiner Daten rechnen muss und auch irgendwie damit einverstanden sein wird, so im Großen und Ganzen, dann kann das tatsächlich ohne Einwilligung einfach aus dem Gesetz gerechtfertigt sein, dass man solch ein Tracking durchführt. Insofern ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter Bogen, aber es gibt schon einzelne Stellen, wo man sagen muss, für den Website-Betreiber ändert sich was zum Positiven. Weil er eben bestimmte Verfahren, wo man jetzt streiten musste, gibt es da eine Einwilligung oder nicht, in Zukunft möglicherweise, also ein Einwilligungserfordernis oder nicht, möglicherweise ohne so eine Einwilligung machen darf. Blöd ist, sind zwei Punkte. Blöd ist, dass das jetzt meine Interpretation der Rechtslage ist. Da gibt es auch noch andere, die das gleich sehen. Ja, aber wenn man sich überlegt, wie viel Datenschutzbehörden es in der Europäischen Union gibt, allein 17 in Deutschland, dann mag man sich vorstellen, dass die da möglicherweise eine andere Auffassung haben und dass wir dann doch wieder ins Streiten geraten, ob das denn tatsächlich so ist oder nicht und wir dann wieder Behördenentscheidungen und Urteile abwarten müssen, bevor man jetzt dann halbwegs sicher sagen kann, wie es jetzt wirklich ist. Und der zweite Punkt, der fast noch schlimmer ist, ist eine andere große Unsicherheit in der Diskussion, ist nämlich zurzeit auch eine Überarbeitung der E-Privacy-Richtlinie. Das ist die Cookie-Richtlinie, die eigentlich wahrscheinlich alle von euch kennen, weil ja die viel diskutiert wurde, nie so ganz richtig in deutsches Recht umgesetzt wurde und die Frage regelt, ob man eigentlich für einen Cookie einen Opt-in braucht und dazu, ja, das ist der Grund, warum so viele Cookie-Banner durch die Gegend geistern und diese Richtlinie soll in eine weitere Verordnung überführt werden. Jede Woche hört man neue Wasserstandsmeldungen aus Brüssel. Und die schlimmsten Befürchtungen scheinen sich jetzt zu bewahrheiten, nämlich, dass die Verordnung einerseits strengere Regelungen festlegen wird als bisher, was den Consent für Cookies angeht, sodass man möglicherweise nicht mehr damit rechnen kann, dass die Leute ihre Cookies Opt-ins erteilen und man das Tracking sozusagen erschwert. Übrigens, ich spreche von Cookies, aber es gilt genauso für andere Verfahren der Wiedererkennung des Nutzers, zum Beispiel bei Fingerprinting. Und noch viel schlimmer, wenn es klar wäre, könnte man ja irgendwie damit umgehen und das irgendwie adressieren, aber noch viel schlimmer ist, dass jetzt die Verhandlungspositionen in Brüssel so weit auseinanderliegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verordnung zeitgleich mit der Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten kann, immer weiter sinkt, sodass wir möglicherweise erst Ende nächsten Jahres wissen, was jetzt in dieser E-Privacy-Verordnung drin steht, sodass wir sozusagen ein Gap bekommen zwischen der Rechtslage ab Mai und der Rechtslage, die dann möglicherweise ein Jahr später gilt und die Anwender jetzt quasi sich anschauen müssen, was machen wir eigentlich in der Zwischenzeit. Und das ist eigentlich so ein bisschen dieses Horrorszenario, was wir seit einem Jahr malen. Und genau dazu kommt es jetzt, ehrlich gesagt, eine ziemliche Katastrophe.
Was passiert in so einem Fall? Also im Prinzip bleiben die alten Verordnungen oder Rechtslagen dann erstmal bestehen? Oder?
Genau, also wir sind dann erstmal sozusagen alleine mit der Datenschutzgrundverordnung, was ich jetzt so schlimm gar nicht fände, wenn nicht sozusagen das Damoklesschwert drohen würde, dass man also ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später oder who knows when, man alles wieder ändern muss. Genau, dann bleibt sozusagen diese E-Commerce-Richtlinie und die Cookie-Richtlinie vor allem erstmal bestehen, wie sie ist und auch möglicherweise das, was manche vielleicht kennen, die Regelungen zu Nutzungsdaten und so weiter in dem deutschen Telemediengesetz, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, worauf ja jetzt die Datenanalyse gestützt wird zum Teil. So, das ist dieses Thema pseudonyme Nutzerprofile. Aber das ist offen, was da passiert. Deshalb ist es auch etwas undankbar, derzeit da ganz konkreten Rat zu geben, weil man nicht so ganz 100% weiß, was damit eigentlich passieren wird. Rat an die Unternehmen und Webanalysten ist, sich jetzt mit der DSGVO zu befassen, so zu tun, als käme die andere Verordnung gar nicht und dann jetzt erstmal für Compliance ab Mai zu sorgen und um dann zu sehen, wie man da weitermacht, weil ja dass die gar nicht kommen wird, was mal eine Weile gedacht war, scheint ausgeschlossen. Das heißt, da wird was kommen. Was da kommt, das ist jetzt Kaffeesatzleserei.
Dann lass uns doch mal konkret über Webanalyse reden und über Tools wie Google Analytics oder Piwik und Konsorten. Dürfen wir denn mit der neuen Datenschutzgrundverordnung weiterhin tracken? Oder ändert sich etwas gegenüber unserem jetzigen Stand?
Also irgendeine Form von Tracking wird auch in Zukunft zulässig sein. Die Hauptfrage ist, ob man eine zusätzliche Einwilligung braucht oder nicht. Mit einer Einwilligung kann man mehr oder weniger alles rechtfertigen. Mhm. Die Anforderungen an die Einwilligung sind nicht ohne, die sind höher als jetzt. Es gibt auch dort ein paar Unsicherheiten, zum Beispiel eine Art Kopplungsverbot. Das heißt, wenn ich einen Kunden habe, würde ja naheliegen, in die AGB oder in die Newsletter-Einwilligung irgendwas reinzuschreiben, wie ich bin einverstanden damit, dass mein Nutzerverhalten getrackt wird und auch für die Personalisierung von Werbemaßnahmen verwendet wird. Aber da das mag sein, dass es weiterhin zulässig ist, aber kritisch ist eben, wenn man das koppelt an den Einkauf und sagt, also du musst sozusagen diesen Bedingungen zustimmen, wenn du bei uns einkaufen willst, weil dann sagen die Datenschützer, dann sei das nicht mehr freiwillig, sodass man also bei der Einwilligung auch Schwierigkeiten hat. Und natürlich die Hauptschwierigkeit bei der Einwilligung ist, dass sie, wenn sie freiwillig ist, die Leute nicht erteilen, sodass natürlich schon besser ist, wenn man tracken darf, ohne dass die Leute zugestimmt haben, insbesondere wenn man gar keinen Touchpoint hat mit denen, also sprich, wenn man die gar nicht fragen kann, zum Beispiel, wenn sie einfach auf die Website kommen. Mhm. Aber da bin ich, wie ich es ja am Anfang schon kurz angedeutet habe, durchaus der Meinung, dass man das eben auf berechtigte Interessen stützen kann, und da ist dann weniger mehr. Ein weiter so wie bisher kann ich mir schon vorstellen, insbesondere das Thema Streichen letzter Oktett der IP-Adresse, um möglichst wenig sozusagen Wiederherstellbarkeit oder Wiedererkennbarkeit des Nutzers zu haben. Auch ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Dienstleister sollte man sicherlich in Zukunft schließen, aber da sehe ich schon, das reine Tracking ist noch das geringste Problem, was die Zukunft angeht. Da wird es weiterhin Möglichkeiten geben. Je weniger Daten man da erhebt und je sparsamer man ist, umso besser, umso eher zulässig. Siehe auch, was ich vorhin gesagt habe, die berechtigte Interessen setzt halt voraus, dass die Datenverarbeitung notwendig ist für den Zweck. Und da muss man sich schon fragen, brauche ich wirklich die gesamte IP-Adresse, um die Daten so auszuwerten, wie ich sie gerne hätte? Oder reicht es nicht, wenn ich es kürze? Und je mehr ich kürze, umso besser, weil dann eben die Wiedererkennbarkeit nicht gewährleistet ist.
Mhm. Gut, das ist natürlich in Deutschland sowieso schon durch das Anonymize IP, gerade bei Google Analytics, ja doch durchaus schon schon besser, ne? Aber Tools wie PIVIC betraf das, soweit ich weiß, ja nicht unbedingt. Und da sind wir natürlich jetzt irgendwo auf dem Weg der Vereinheitlichung auch, ne? Und was ich vom Grundsatz her ja auch als Nutzer erstmal begrüße, ne? Als Unternehmen muss ich sagen, naja, es macht die Sache jetzt nicht gerade einfacher, unbedingt an Daten zu kommen. Was ist mit anderen Tools? Personalisierungstools, Remarketing hattest du eben schon mal grundsätzlich erwähnt. Es geht im Prinzip immer ins gleiche Horn, oder? Also immer wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt, Daten zu erheben, dann kann man davon ausgehen, dass man es auch irgendwie auf irgendeinem Wege dann darf, wie genau der auch aussehen mag.
Jein, also berechtigtes Interesse ist die Grundvoraussetzung, das werde ich auch immer haben. Die Frage ist eben entgegenstehende Interessen der Nutzer und dann muss ich immer schauen, was ist mit der Nutzererwartung, rechnet der damit oder rechnet der nicht damit? Und da würde ich sagen, also je gewöhnlicher die Maßnahme ist, umso eher ist es okay, während ein normales Retargeting Standardbeispiel meine Mutter kennt, weil sie einfach sozusagen weiterverfolgt wird, ist ein Cross-Device-Tracking heutzutage sicher nicht zu erwarten und damit auch nicht zulässig, jedenfalls nicht ohne Einwilligung. Mhm. Ne? Also so in diese Richtung muss man das sozusagen weitergehen.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, Unternehmen müssen sich im Prinzip damit erstmal beschäftigen. Aber wer kann sich denn damit beschäftigen? Ich meine, muss sich jetzt jeder einmal die ganze Datenschutzgrundverordnung einmal durchlesen? Oder wie geht man an so ein Thema als
Strafe
Unternehmen?
Strafe muss sein, jeder muss die einmal lesen, genau. Willkommen in meinem Leben.
Ich habe auch schon ein paar Absätze gelesen.
Genau. Also, ehrlich gesagt, es kommt sehr auf die Einheit an, innerhalb derer man ist. Bei vielen unserer Mandanten gibt es große, teils sehr große Datenschutzgrundverordnungsprojekte, die natürlich auch die, sagen wir mal, Webanalysten-Crew mit einbeziehen. Ich habe aber auch schon Workshops gehalten bei einem großen DAX-Konzern, wo die gesamte Business Intelligence-Abteilung nicht involviert war. Die wussten davon nichts, obwohl es ein großes DSGVO-Projekt gibt, weil die einfach, sagen wir mal, in der Gesamtbedeutung aus Sicht des Projektes so wenig relevant waren, dass sie gar nicht erst mit einbezogen einbezogen haben oder eben erst im Februar mit einbeziehen werden, mhm. So in diese Richtung. Insofern, ja, auch wenn ich in einem kleinen Laden bin, dann bleibt mir gar nichts, wo es irgendeinen externen Datenschutzbeauftragten gibt und die Geschäftsleitung noch nicht so weit ist, da jetzt mal DSGVO-Themen anzustoßen, dann sollte ich mich damit schon befassen. Also jeder Marketer, jeder Webanalyst sollte schon ein Grundwissen davon haben, genau wie man eben jetzt weiß, dass wenn ich Google Analytics einsetze, ich so einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit Google schließen soll, den ich mir einfach runterladen kann, da wird es auch ein neues Muster geben von Google. Insofern dieses Basiswissen muss man schon haben. Ich versuche auf meiner Website das immer mal wieder aktuell zu halten. Zurzeit ist es, wie gesagt, sehr undankbar, weil man noch nicht so 100% weiß, was da jetzt im Einzelnen passiert. Aber das sollte man schon haben, schon im eigenen Interesse, ja.
Mhm, gut, eine gewisse Karenzzeit gibt es wahrscheinlich nicht. Das heißt also, es ist jetzt eh schon ein langer Vorlauf. Also im Mai startet das Ganze und am nächsten Tag stehen im Zweifel Abmahner auf der oder irgendwelche Rechtskommissare stehen dann auf der Matte und sagen, so, das war noch nicht so in Ordnung, was du da machst.
Genau, zwei Möglichkeiten, also zwei, drei Möglichkeiten gibt es. Ehrlich gesagt habe ich keinen Zweifel, dass es die Abmahner geben wird. Mhm. Ja, Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung können auch Wettbewerbsverstöße sein, die mit einer Abmahnung verfolgt werden können, wenn ich die nicht gescheit informiere über die Daten, die ich erhebe. Und da steigen die Anforderungen sehr. Also Transparenz, ganz großer Punkt. Ja, wer Lust hat, kann mal reinschauen in Artikel 13 DSGVO. Und da steht eine ganze lange Liste von Punkten, die man da drin haben muss. Da steht zum Beispiel, den Datenschutzbeauftragten muss man nennen, da muss man nennen, auf welche Rechtsgrundlage man die Datenverarbeitung stützt. Wenn ich, ja, da muss ich mich also entscheiden, ist es jetzt hier Vertrag oder Berichtsinteresse oder Einwilligung und so weiter. Und das ist natürlich für jemanden, der da Spaß dran hat oder der Geld verdienen möchte oder jemand, dem der Datenschutz sehr wichtig ist, ein einfaches dann am 26. Mai herzugehen und zu prüfen, haben die Datenschutzerklärung angepasst oder nicht und dann entsprechend abzumahnen. Das ist Punkt 1, wobei das Schlimme daran dann ist, dass man dann sehr, sehr schnell handeln muss und sehr, sehr schnell quasi ein DSGVO-Projekt durchziehen muss, was notwendig zu mehr Kosten und zu höherer Aufregung führen wird. Und der zweite, sicher auch wichtiger Aspekt ist, dass die Behörden deutlich mehr Power bekommen. Power vor allem in Form von Bußgeldern. Normalerweise ist es immer am Anfang meiner Workshops, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Aber es gibt, ich habe immer eine so eine Slide, wo auf der linken Seite, sieht so ein bisschen aus wie so ein umgefallenes Streichholz, der derzeitige Bußgeldrahmen ist. Der geht bis 300.000 Euro, von dem fast nie oder noch nie Gebrauch gemacht worden ist in Deutschland. Und auf der rechten Seite ist so ein Skyscraper, der durch die Decke geht und das ist der neue Bußgeldrahmen und da geht es dann um 20 Millionen. Also bis zu 20 Millionen kann ein Bußgeld verhängt werden für einen schwereren Datenschutzverstoß, zu dem relativ viele Verstöße, zum Beispiel die fehlende Information von Verbrauchern gehört. Oder ja, für die ganz großen Unternehmen bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes kann dann mal schnell so eine Behörde aus Irland oder aus Deutschland verhängen. Jetzt muss man nicht, sagen wir mal, das ganz große Zittern ausbrechen und Panik bekommen. Das wird sicher nicht am 26. Mai passieren. Wir sind ja da in einem ganz normalen Verwaltungsverfahren. Das passiert also wie ein Lärmverstoß, wird man da erst aufgefordert, Stellung zu nehmen. Dann hat man die Gelegenheit, da sich zu äußern. Wenn man dann nicht Abhilfe schafft, dann ist in der Tat denkbar, dass ein Bußgeld verhängt wird. Dass die Behörden frohlocken zwar alle und sagen, sie werden den Bußgeldrahmen ausschöpfen, aber sicher nicht bis zu diesem Rahmen für Nichtvorhandensein einer Datenschutzerklärung auf der Website oder ein datenschutzwidriges Tracking einzusetzen, sondern da spricht man vielleicht von ein paar, aber dann eben schon 10.000 Euro im Unterschied zu ein paar hundert Euro, was das vielleicht jetzt gekostet hat. Mhm. Insofern, auch da weiß man nicht ganz genau, wie teuer das dann wirklich wird, aber die Gefahr ist da und dann werden die Behörden das natürlich auch möglicherweise publik machen wollen und wenn die Presse davon Wind bekommt, dass man der Erste ist, der jetzt hier irgendwie ein dickes Bußgeld aufgebrummt bekommen hat, weil man da irgendwie seine Tracking-Tools nicht benannt hat oder datenschutzwidrig einsetzt, ja, dann ist ja schnell die Zeile da, Unternehmen XY verstößt gegen neues Datenschutzrecht oder Nutzerdaten sind ihnen egal. Ja, und diese Gefahr ist natürlich auch da.
Wenn ich jetzt im Vorfeld dieser Verordnung schon meine Datenschutzbestimmungen umstelle, quasi schon auf die neuen, bin ich dann irgendwie auf der rechtlich sicheren Seite oder ist das verfrüht?
das ist ja sozusagen das, was wir jetzt tatsächlich in vielen Fällen machen. Also wir haben so, wenn wir so ein DSGVO-Projekt machen, dann machen wir in der Regel so eine Bestandsaufnahme, dann so eine Art Gap-Analyse und dann kommen die Rechtstexte dran, sodass wir dann tatsächlich die Datenschutzerklärung, Einwilligungserklärung, AV-Vereinbarung etc. neu gestalten und dann, sodass wir jetzt tatsächlich neue Datenschutzerklärungen formuliert haben. Unschön ist, dass wir noch keine wirklich gute Variante gefunden haben, die neuen Erklärungen schon jetzt einzusetzen, weil ich hatte vorhin erwähnt, da muss man zum Beispiel die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung nennen. Und jetzt stimmt ja gar nicht, dass wir jetzt nach Artikel 6 Absatz 1 Lit F die Daten verarbeiten, DSGVO, weil die DSGVO ist ja noch gar nicht wirksam, sondern jetzt verarbeiten wir die Daten noch aufgrund von TMG oder Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt, wir hätten, wenn man die jetzt einfach online stellt, eine falsche Datenschutzerklärung online, sodass unsere Empfehlung schon ist, eine in der Hinterhand zu haben, eine Erklärung, die man dann tatsächlich zum 26. Mai aufschaltet oder zum 25. Mai aufschaltet und anstelle von das jetzt schon machen. Ja, man kann es vielleicht ein paar Tage früher machen, aber ja, man muss sie haben. Man muss vor allen Dingen auch einmal den ganzen Prozess durchlaufen sein und sich überlegen, was muss denn eigentlich in die Datenschutzerklärung? Das ist ja das Schwierige. Insofern, um vorbereitet zu sein. Aber online sollte man die neue dann eben auch erst stellen, wenn sie zutrifft.
Super, super spannend. Also
du bist baff.
Also ganz ehrlich,
Glückwunsch, liebe Hörer.
Also ich stehe vor diesem Thema und denke so, meine Güte, ich glaube, das muss ich doch mal irgendwie zumindest in Ansätzen mal erfassen, was da alles drin steht und dann auch entsprechende Dinge jetzt hier für Metrika zum Beispiel durchsetzen. Der Datenschutzbeauftragte bin ich hier, ne? Also insofern muss ich das tun. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall ein total spannendes Thema, auch weil es natürlich wieder, ich sag mal, neue Wellen lostreten wird und weil es natürlich auch in die Presse gehen wird und so weiter. Also ja, ich bin mal gespannt, wie das im nächsten Jahr dann alles läuft, wenn es dann zur Veröffentlichung gekommen ist und auch was dann mit E-Privacy im Nachgang noch so passiert, genau. Wo ja noch so viel Unklarheit ist.
Ne? Ja, es gibt im Prinzip zwei Sachen, die wirklich gut sind aus Sicht der oder die mit der Verordnung kommen, über die wir noch nicht wirklich gesprochen haben. Das eine ist, Harmonisierung innerhalb Europas. Es ist natürlich toll, dass jedenfalls dem Grunde nach alles gleich ist in Deutschland, Schweden, Portugal und Litauen und selbst in Griechenland. Ja, das ist natürlich schon eine erhebliche Erleichterung, gerade für Unternehmen, die international tätig sind. Und man da, ja, wir hatten früher Projekte, wo wir dann irgendwie 13, 14 verschiedene Datenschutzkollegen gefragt haben in den Ländern, wie das jetzt bei denen ist. Und immer waren da kleinere oder größere Unterschiede. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt aus Sicht der Nutzer, hilft es natürlich, ja, und die wir ja nun auch alle sind. Wir haben ja immer beide Brillen auf, ich als Berater, du als Anbieter und alle Zuhörer, die Webanalysten sind, die möglichst viel Daten sammeln und auswerten wollen, sind ja alle auch Betroffene und gucken dann vielleicht schräg, wenn wir irgendwie Spam-E-Mails bekommen oder wenn wir irgendwie wenn Unternehmen unsere Standortdaten zu Werbezwecken nutzen, ohne dass wir davon wissen. Ne? Insofern, das Level der Befassung mit dem Datenschutz ist natürlich extrem gestiegen jetzt in den letzten halben Jahr und wird noch intensiver werden, sodass das Datenschutzniveau insgesamt sicher steigen wird. Und das hat die Verordnung sicherlich gekonnt. Insofern ist so das Grundfazit schon auch positiv.
Wenn du jetzt sagen solltest, hier, liebe Leute, liebe Webanalysten, liebe Online-Marketer, die ihr euch damit auseinandersetzt, ich habe hier drei Tipps für euch, die mit denen ihr euch jetzt wirklich auseinandersetzen solltet, weil die Dinge werden ja kommen, wie sie kommen. Sie erläutert das jetzt ja auch. Was wären denn deine drei Tipps, die du den Menschen geben könntest?
Ja, wie du dir schon vorstellen kannst, schwierig, aber wenn man das runterbricht auf drei Tipps, sind die wahrscheinlich schon relativ allgemein, aber Tipp 1 und am wichtigsten, beschäftigt euch mit der Rechtslage. Ich habe gesagt, es sollte keinen Online-Marketer geben, der sagt, die DSGVO geht mich nichts an. Ja, haltet die Augen offen. Bei mir im Blog, aber an vielen anderen Stellen auch, gibt es immer wieder aktuelle Überblicke. Wenn ihr im Verband organisiert seid, der BVDW wird ein großes White Paper rausbringen zu dem Thema und versuchen, dort Guidelines zu geben. Holt eure, wenn ihr in Unternehmen seid, die Datenschutzbeauftragte haben, holt die mit ins Boot, erklärt denen, ja, versucht, sagen wir mal, euch einen Vorsprung zu verschaffen und zu wissen, wie die Rechtslage ist, erklärt denen, was ihr macht und wie die warum das okay ist, was ihr macht, auch nach neuem Recht und dann, dass dann nicht irgendwann mal die Situation kommt, dass der Datenschutzbeauftragte da irgendwie den Finger hebt und dann erstmal für einen Stopp sorgt. Ja? Also die Leute mit ins Boot holen und euch absichern, dass die auch damit fein seid, was ihr macht. Tipp 2, mehr auf der materiellen Seite, tatsächlich versucht, so viel wie möglich ohne Personenbezug zu machen. Auch nach neuem Recht gilt das Datenminimierungsgebot, jetzt heißt es noch Datensparsamkeit, das heißt so wenig personenbezogene Daten wie möglich. Und zu dem Thema Datenschutz ernst nehmen gehört eben auch zu fragen, ob ich die Daten wirklich zu dem jeweiligen Zweck brauche. Ich habe gestern mit einer großen Hotelkette zusammengesessen. Die erheben einfach mal standardmäßig das Geburtsdatum der Leute. Da habe ich sie gefragt, warum sie das eigentlich brauchen. Wir müssen ja wissen, wie alt die sind. Ich sagte, ja, aber wenn ihr wissen wollt, wie alt die sind, reicht eigentlich, wenn ihr das Alter erhebt. So eine Kleinigkeiten, das heißt nicht, dass man dann nicht zu einem anderen Weg kommt, aber das sind so, ja, immer mal wieder schauen, brauchen wir die Daten wirklich, weil, ja, ich habe auch immer wieder mal Mandanten, die von so einem Data Breach betroffen sind. Da ist dann schon nicht so schön, wenn da mehr Daten weg sind, als unbedingt nötig. Ja, und das passiert ja nun mal. Dritter Tipp dann, wenn ihr vor allen Dingen, wenn ihr Tools einsetzt, dann fragt die Tool-Anbieter nach der DSGVO-Compliance schon jetzt. Ja, das hat für mich den guten Nebeneffekt, dass die dann zu mir oder Kollegen kommen und fragen, ob sie denn DSGVO-compliant sind. Hat aber vor allen Dingen den Vorteil, dass ihr euch dort ein bisschen absichern könnt, ein bisschen Druck machen könnt, euch erklären lassen könnt, warum die meinen, dass sie compliant sind nach neuem Recht. Das dann eben auch hinterfragen. Und so kann man natürlich schon auch ein bisschen den, jedenfalls was den Dienstleistereinsatz angeht, ein bisschen wieder für Klarheit sorgen und so ein paar, sagen wir mal, Baustellen fertig machen, wenn man da sicher ist, dass die sich an das neue Recht halten.
Ich glaube, ich rufe Google gleich mal an. Also ich frage mal.
Google, bist du wahrscheinlich in einer guten Adresse, weil die sind natürlich, ja, also ich glaube, das Facebook DSGVO ist noch größer, aber auch Google ist natürlich vorbereitet. Ich glaube, die haben sogar schon einen Entwurf für eine neue Vereinbarung draußen. Na klar.
Das ist übrigens ein super Punkt. Muss man denn den Vertrag, den man mit Google geschlossen hat, den zur Datenverarbeitung, muss man den neu abschließen nach dem neuen Recht? Oder reicht der alte? Ja. Muss man machen.
Also ich gehe davon aus, dass Google darauf bestehen wird.
Okay, gut. Das heißt, die werden uns aber wahrscheinlich anschreiben und sagen, hier.
Sicherlich,
ja. Okay, ja, klasse. Klasse oder nicht klasse, aber gut, dass sie es dann tun würden, hoffentlich. Schauen wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall.
Also die Großen, davon kann man schon ausgehen, ja, die Facebooks, Ebays, Googles, Amazons, aber eben auch die großen Tracking-Anbieter, die sind natürlich schon hinterher, ja, die können sich gar nicht leisten, auch und gerade die Amerikaner können sich gar nicht leisten, das Thema zu ignorieren, auch eine Salesforce oder eine SAP haben riesige Datenschutzteams, die darauf eingerichtet sind, Fragen zu beantworten und Lösungen zu finden, das ist vollkommen klar.
Es geht ja jetzt schließlich um ganz Europa und nicht mehr nur um einzelne Länder, und das ist, finde ich, ist auch ein großes Druckmittel. Absolut. Vielleicht hat man es auch deswegen so forciert. Und super, vielen Dank für deine 3 Tipps. Ich werde sie auf jeden Fall berücksichtigen. Also ich werde mich auf jeden Fall mal mit der Rechtslage beschäftigen. Das war ja dein erster Tipp. Ich werde auf jeden Fall möglichst ohne Personenbezug tracken. Ich meine, das tue ich sowieso schon durch Anonymize IP, ja ohnehin schon beim Web-Analyse-Tracking. Aber auch andere Sachen werde ich natürlich nochmal so auf den Prüfstand stellen. Und sofern ich Tool-Anbieter nutze, werde ich da vielleicht auch mal hinterherfragen, so im Laufe des nächsten halben Jahres. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Das ist ja das Schöne. Es ist noch nicht zu spät.
Nein, kleine Warnung. Es hört sich total lange an. Und für, sagen wir mal, den kleinen Bereich Webanalyse mag das auch okay sein.
Ja.
Aber wenn jetzt hier Leute dabei sind, die in Unternehmen sind und wissen, dass es noch kein DSGVO-Projekt gibt, eure Chefs werden euch dankbar sein, wenn ihr da ein bisschen Druck macht. Es ist einfach so, ich sehe, ja, dass irgendwann ist es dann einfach zu spät. Wenn ich in der IT Dinge umsetzen muss, die aus der DSGVO folgen, weil ich Daten in der Datenbank zusammengespeichert habe, die nicht zusammengehören und ich das trennen muss, dann ist es ein bisschen spät, wenn ich damit im April ankomme.
Definitiv, ja. Da hast du vollkommen recht. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte noch mal kurz einen Hinweis geben auf das Buch von Martin. Das werde ich, ihr habt es am Anfang der Sendung schon gehört, aber ich werde es jetzt hier noch einmal sagen. Und zwar, Martin verlost 3 seiner Bücher, Online-Marketing-Recht. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch diese Folge anhören und dann möglichst auf den Blogposts auf metrika.de oder auf die Sendung mit der metrik.de einen Kommentar hinterlassen, warum ihr dieses Buch unbedingt haben müsst. Und ihr könnt euch denken, dass das Buch sicherlich ein begehrtes Buch ist. Und, aber ich finde es toll von Martin, dass er 3 zur Verfügung stellt. Und ja, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Glück dabei. Wir lassen diese Verlosung laufen bis zum 15. November, 17 Uhr. Und im Anschluss werde ich dann vermutlich wieder mit einem Livestream eine Verlosung machen. Und ja, freue mich schon auf eure Kommentare und dass ihr dabei gewesen seid. Und gebe gerne Martin noch einmal das Wort für heute. Ich fand es auf jeden Fall super, dass du dabei warst und dass du diese Tipps hier gegeben hast. Und ich glaube, die werden den Leuten auch wirklich weiterhelfen. Und wenn du möchtest, gebe ich dir noch einmal das Wort jetzt und sage schon mal Tschüss und bis bald.
Ja, herzlichen Dank, Mike. Ja, mir bleibt auch nur zu sagen, ja, euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ja, Vogelstrauß-Politik ist jedenfalls keine Variante. Es ist ein unangenehmes Thema für viele, aber man muss daran und man muss sich damit auseinandersetzen. Und dass es jetzt noch keine, sagen wir mal, endgültigen Hands-on-Lösungen gibt, ist bedauerlich, aber auch nicht zu ändern. Da hilft auch nicht, wenn man noch 5 andere Leute fragt. Da muss man jetzt einfach durch und erstmal das machen, was jetzt ansteht. Ja, insofern herzlichen Dank auch von mir, auch an dich vor allem, Mike. Und ja, bis bald hier oder da.